Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag beim Earthkeeper-Kongress. Worum geht es auf der Erde für uns wirklich? Ich spreche heute mit Sebastian Krüger. Sebastian ist ausgebildeter Baubiologe, Heilpraktiker für Psychotherapie, Autor, langjähriger Radiästhet, zertifizierter Bioresonanztherapeut, Experte zum Thema Geopathie und tatsächlich auch noch einiges mehr, was ich jetzt hier nicht aufgeführt habe. Unter Strahlenfrei Wohnen betreibt er einen Gesundheitsblog zum Thema gesundes Schlafen und nachhaltige Gesundheit und ist Experte dafür, die Bioenergie betreffenden Störzonen zu definieren und Belastungen im Körper auszugleichen. Seine Herzensangelegenheit ist es, den Menschen mit strahlenfreiem Wohnen zu einem besseren und gesünderen Leben zu verhelfen. Lieber Sebastian, ich freue mich total, dass du dabei bist. Ich finde es super wertvoll, weil ich finde, dass es ein ganz essentieller Bereich ist für unsere Gesundheit, weil wir alltäglich diesen Belastungen ausgesetzt sind.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, wirklich dabei sein zu dürfen. Das ist definitiv. Also wir leben in einer immer stärker werdenden technologischen Welt, sage ich mal, Und die Belastung an externer Strahlung wird nicht weniger. Wir haben einmal die ganzen technischen Felder, aber wir haben halt auch Belastungen, die schon immer da waren. Also Thema Erdstrahlen, da kommen wir später noch zu, gesprächstechnisch. Weil das ist etwas, was schon immer da war und schon immer auch uns belastet hat und es in der heutigen Zeit ein bisschen verdrängt wird, weil das nicht so richtig greifbar ist, weil wir da mit Frequenzen zu tun haben, die so hoch sind, dass wir die aktuell noch nicht einfach wie mit einem baubiologischen Messwerkzeug für Elektrosmog einfach tick messen können. Mhm. Was wiederum in der Baubiologie irgendwann auch nicht mehr geht, wenn wir mit den 60 Gigahertz Frequenzen von 5G zu tun bekommen. Mhm. Ich kenne jetzt noch kein Gerät, was man so kaufen kann, was diese Frequenzen messen kann. Ne? Genau, im Thema Erdstrahlen haben wir halt noch viel höhere Frequenzen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann bestimmt gleich noch zu im Laufe des Gesprächs, wenn ich das nicht zu viel vorwegnehme.
Ja, aber da würde ich tatsächlich, genau da würde ich auch dann wirklich direkt auch wohl einsteigen wollen. Genau, also wir sind den technischen Strahlen ausgesetzt, wie Elektrosmog, WLAN, Funk, alles, was wir so um uns herum haben und eben auch dieser Erdstrahlung. Da wäre nochmal meine Frage, haben diese Strahlungen alle die gleichen Auswirkungen auf uns? Also und wenn ja, also was sind die Symptome oder gibt es da Unterschiede?
Genau, also ich sag mal, bei Thema Erdstrahlen, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Wie gesagt, weil ich mich da jetzt echt lange Jahre auch mit beschäftigt habe. Und da haben wir im Grunde zwei grobe Problemklassen. Entweder ist es der Energieverlust, das heißt, es gibt einige Zonen, die uns energetisch schwächen, die niedriger schwingen als wir selber. Und unser Körper versucht, dieses Defizit auszugleichen. Dadurch verlieren wir Energie. Und wir haben Zonen, die uns stressen, die unseren Körper unter Stress setzen. Und dadurch haben wir eine erhöhte Stressreaktion. Das heißt, wir haben eine Cortisolausschüttung. Zu viel Cortisol, was hochtoxisch ist, führt auf Dauer zu einer Übersäuerung des Körpers, was wiederum den Körper schwächt und empfänglich macht für, also ein Milieu schafft für Viren, für Bakterien, für Pilze und alles, was wir nicht haben wollen. Mhm. Und das gleiche Problem haben wir mit Elektrosmog. Und Elektrosmog haben wir, ich fasse jetzt mal Elektrosmog einfach, die technischen Belastungen. Haarklein auseinander klamüsern würde, würde man sagen, okay, Elektrosmog ist im Grunde das, was der Hausstrom verursacht, also niederfrequenter Elektrosmog, zum Beispiel durch die 50 Hertz unseres Hausstromnetzes oder 60 Hertz in den USA oder 16 Hertz Bahnstromnetz, unser Körper darauf reagiert. Aber wir haben ja auch die Hochfrequenzbelastung. Das heißt, alles, was an impulsmodulierten Hochfrequenzbelastungen zum Beispiel ist, Mikrowellen, also durch das Bluetooth, durch das WLAN, durch Mobilfunk wie 5G und LTE und so weiter. Wenn ich jetzt alles zusammen unter Elektrosmog fasse, dann haben wir da auch das Problem, dass es unseren Körper stresst in erster Linie und wir dadurch diese dauerhafte Cortisolausschüttung haben. Unser vegetatives Nervensystem kommt in den sogenannten Sympathikus, also in den Angriffs- und Fluchtmodus, wo bestimmte Regulationsprozesse im Körper verändert werden, sodass wir nachts gar nicht mehr diese Regulationsprogramme durchlaufen können. Zusätzlich wird die Melatoninproduktion unserer Zirbeldrüse gestört. Dadurch, die Zirbeldrüse braucht Dunkelheit, um Melatonin zu produzieren. Und technische Felder, die Belastung durch technische Felder, aber auch die ganz Hochfrequenz durch zum Beispiel Erdstrahlen, wird von der Zirbeldrüse wie Tageslicht interpretiert und dadurch wird die Melatoninproduktion gestört. Und wenn man zum Beispiel zum Arzt geht mit Schlafproblemen, dann bekommt man meistens Melatoninpräparate verschrieben. Das liegt einfach unter anderem daran. Aber es ist nicht nur das, sondern Melatonin ist im Grunde das Chefhormon, was im Körper alle möglichen Prozesse steuert. Und zum Beispiel den Zulauf zur Harnblase. Das hat man häufig bei bettnässenden Kindern. Oder Kinder, die bettnässen, das Problem, wenn sie zum Beispiel auf geopathische Belastungen schlafen oder starke Elektrosmogbelastung haben. Wir haben die gestörte Fruchtbarkeit. Ich habe ganz häufig Fälle in meinen Analysen gehabt, wo ich unfruchtbare Paare waren, wo organisch aber alles in Ordnung ist, wo einfach hormonell etwas nicht in Ordnung war. Ne? Und wenn wir teilweise den Bettplatz verändert haben oder technische Fehler minimiert haben, dann hat es dann oft auch mit dem Kinderwunsch geklappt. Also wir haben so viele Ultraschallbilder schon bekommen und Babybilder und so weiter. Ja, und genau. Und eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, gerade jetzt die, was die technischen Felder betrifft, wo ich immer so ein bisschen mit zu kämpfen habe, was ein bisschen mühselig ist, weil wenn wir zum Beispiel irgendwelche Artikel von uns posten, zum Beispiel bei Facebook. Facebook ist ja ein Medium, wo man dann halt auch, wo teilweise echt ein harscher Ton herrscht. Und dann kommen ganz häufig irgendwelche Kommentare von in Anführungszeichen Spezialisten, die immer das Argument bringen, dass es ja sich dabei um nicht ionisierende Strahlung handelt und dass es deshalb nicht schädlich ist für den Körper. Und das ist ein Trugschluss, weil es gibt einmal die sogenannten thermischen Effekte, die einfach schauen, ob die Belastung stark genug ist, um Gewebe zu erhitzen, wenn man so sieht. Und wenn das nicht ist, dann heißt es laut den ganzen Mobilfunkbetreibern und so weiter, die Belastung wäre nicht schädlich. Aber das ist nicht wahr. Das ist so ein bisschen so, als würde man einem Fliegenpilz an den Kopf werfen. Und wenn es nicht wehtut, dann ist der Pilz auch nicht schädlich. Also man misst da einfach falsch. Mhm. Das Problem ist, dass wir in unserem inneren Körper sehr viel Calcium haben, sehr viel Calcium-Ionen. Und diese Calcium-Ionen sind plusgeladen. Das sind im Grunde Botenstoffe. So, und das Problem ist, wenn die plusgeladenen Calcium-Ionen in die Zellen kommen, dann machen die richtig Ärger, um es ganz freundlich auszudrücken. Unsere Zellen haben sogenannte spannungsgesteuerte Calciumkanäle. Die sorgen dafür, dass nur bestimmte Mengen an Calcium in die Zellen kommen, und zwar als Botenstoff. So, da die spannungsgesteuert sind, stehen die in Wechselwirkung mit allen technischen Feldern. Und technische Felder beeinflussen sich immer gegenseitig. Das ist so ein elektrisches Wechselfeld, gleicht ein magnetisches manchmal aus. Das sieht man schon bei Lampen, wenn man die durchtestet oder sowas, oder wenn man Leitungen in Wänden testet. So, und wenn wir jetzt diese spannungsgesteuerten Calciumkanäle nehmen und wir sind in einer starken Hochfrequenzbelastung zum Beispiel ausgesetzt, dann kommt es vor, sehr häufig sogar, dass sich diese Kanäle öffnen und auf einmal ungehindert und unkontrolliert Unmengen an positiv geladenen Calciumionen in die Zellen strömen. Und die fangen dort an zu reagieren, weil Calcium sehr stark ist, auch im Periodensystem. Das heißt, es ist in der Lage, bestehende Atome und Moleküle auseinanderzureißen und sogenannte freie Radikale zu produzieren. Und die meisten freien Radikalen, die sind sehr kurzlebig, aber es gibt zwei bestimmte, wenn die sich mixen, dann entsteht eins, was sehr langlebig ist. Und das kann durch den ganzen Körper wandern und überall reagieren. Weil im Grunde ist ja das, was dir gesagt wird, ist, dass diese ionisierende Strahlung schädlich ist und nicht ionisierende ist nicht schädlich. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass aus der nicht ionisierenden Strahlung doch ionisierende wird. Weil ionisierend bedeutet, ist die Strahlung stark genug, um bestehende Atome oder Moleküle auseinanderzureißen und Ionen zu produzieren. Und das macht ja genau ein freies Radikal. Weil ein freies Radikal reißt Elektronen aus anderen Verbindungen raus und produziert dadurch Ionen, bringt also ins Ungleichgewicht. Und die wiederum sind hochreaktiv und die können im Körper überall Schäden anrichten. Zum Beispiel die Darmschranke, die Blut-Hirn-Schranke angreifen, die DNA angreifen. Das heißt, wir haben es im Grunde auch mit der sogar nicht ionisierenden Strahlung, eigentlich mit ionisierender Strahlung zu tun. Und das kann fatale Auswirkungen haben. Denn sobald wir einmal zum Beispiel die Darmschranke angegriffen haben, kann das ganz schnell zum Leaky Gut-Syndrom führen, was wiederum dann auch Immunreaktionen im Körper auslösen kann, wo dann Autoimmunerkrankungen mit gefördert werden können zum Beispiel. Oder die Blut-Hirn-Schranke, was zu degenerativen Erkrankungen führen kann, zum Beispiel Alzheimer, Parkinson und so weiter. Aber auch zu Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten, um es ganz vorsichtig auszudrücken, bei Kindern, zum Beispiel ADHS, ADHS. Kinder haben halt auch noch viel mehr Wasser im Kopf, im Hirn, können auch zusätzlich noch mehr Strahlung davon absorbieren. Also das kann wirklich im ganzen Körper, nicht nur kann, es schadet an vielen Ecken im gesamten Körper. Das heißt, wir haben einmal die Ionisierung, das ist die Zellen, das Problem. Dann haben wir die Melatoninproduktion, die massiv gestört wird. Und wir haben im Grunde die Produktion von Stresshormonen, die letztendlich wiederum ein Milieu schaffen, unabhängig davon, dass das vegetative Nervensystem komplett aus der Bahn geschmissen wird. Das heißt, der sogenannte Parasympathikus wird gestört. Aber sie schaffen durch diese Übersäuerung ein Milieu, was wiederum optimal ist für Pilze, Bakterien, Viren und auch Krebs. Wenn man zum Beispiel Dr. Otto Warburg, der hat 1931 den Medizin-Nobelpreis für diese Erkenntnis erhalten, dass zum Beispiel Krebs in einer basischen Umgebung nicht existieren kann. Ne? Und wenn wir unseren Körper übersäuern die ganze Zeit durch so eine konstante Stressproduktion oder Stressreaktion, dann hat das fatale Folgen. Ja? Und das Gleiche, ähnlich, sag ich jetzt mal, passiert auch durch geopathische Störzungen. Da haben wir es teilweise mit noch heftigeren Direktwirkungen zu tun. Bei Elektrosmog ist so, dass man, wenn man da sensitiv ist, irgendwann ist man schnell übersensibilisiert, dann merkt man teilweise schon sehr kleinste Veränderungen, wo andere sagen, der spinnt doch, wenn man einmal so ein bisschen den Eimer übertropft hat. Bei geopathischen Störungen, da ist es so, dass es uns wirklich extrem schwächt und extrem auch krass stressen kann, je nachdem, auf was für eine Störung man da liegt. Und da unterscheiden sich tatsächlich teilweise die Störungen voneinander, je nachdem, was da am meisten belastet, wie der Körper letztendlich darauf reagiert.
Also was könnten das für Symptome sein, die wir da haben? Wenn wir
genau, also ich muss ein bisschen schauen, dass ich jetzt nicht zu fachbegrifftechnisch werde, weil jemand, der damit zu tun hat. Ich versuche es einfach grob, ganz grob zu beschreiben. Jeder, der tief in der Materie ist, mögen wir verzeihen, wenn es vielleicht dann nicht ganz so im Detail ist. Ich versuche es einfach möglichst. Ne? Genau.
Verständlich. Ja, an der Oberfläche, was wir spüren würden, quasi, ja.
Genau. Also wir haben es in der Baubiologie im Grunde mit fünf verschiedenen Strahlungsverursachern im Bereich der Geopathie zu tun. Wir haben also die Wasseradern, die Verwerfung, und wir haben die globalen Gittersysteme. Das ist das sogenannte Curry-Gitter, das Hartmann-Gitter und das Benkakuben-Gitter. Da gibt es bestimmt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Erzadern und so. Aber das ist jetzt das, worauf ich mich beziehe. Und das ist das, wo man auch am stärksten auch bioenergetische Veränderungen messen kann. So, und bei den Wasseradern müssen wir unterscheiden zwischen sogenannten linksdrehenden Wasseradern und rechtsdrehenden Wasseradern. Die linksdrehenden Wasseradern, das sind die uns letztendlich schwächen, weil die niedriger schwingen als wir selber. Es gibt einen sogenannten Wert, den sogenannten Bovis-Wert, der beschreibt die Menge der Energie, wenn man es so will, um es ganz, ganz grob auszudrücken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gesund bin, dann habe ich einen Bovis-Wert von 7500 Bovis. Das ist mein Neutralwert. Der Wert stammt von einem französischen Physiker von André Bovis aus den Vorkriegsjahren, 1930er Jahren, der damals als Physiker überlegt hat, okay, wie kann ich denn die Vitalität von einem Apfel messen? Wie kann ich denn herausfinden, welcher Apfel vitaler ist? Und es gibt ja kein Gerät, das kann. Und er als Physiker hat damals gedacht, okay, alles ist ja Licht, jede Strahlung ist Licht, also kann ich ja die Lichtlängen messen. Und er hat gedacht, okay, ich messe die Engströmeinheit, das ist die Länge der Lichtlänge, so ein Arm mit so einem kleinen Kreis darüber. Ja, zu der Zeit haben alle gependelt. Das ist heute undenkbar, aber auch die ganzen Wissenschaftler haben halt gependelt, weil die genau wussten, dass unser Körper das feinste physikalische Messinstrument ist, wie es Goethe schon gesagt hat, wenn er seine Sinne bedient. Und wenn wir unseren Körper nutzen, um Impulse zu bekommen, dann können wir mit einem Pendel Informationen aus dem Feld ziehen. Ne? Und André Bovis hat damals ein sogenanntes Biometer entwickelt. Er hat sich gedacht, okay, anstatt dass ich Ja- und Nein-Antworten abfrage, setze ich einen Neutralwert und setze alles damit in Relation. Und er hat damals den Neutralwert eines Menschen mit 6500 Bovis definiert. Und auch heute, ich habe viele Jahre, ich war ja sehr viel in Häusern, ich habe über 1200 Schlafplätze, glaube ich, untersucht, mehr, aber viele, viele Jahre. Und ich habe eine Zeit lang auch immer den Bovis-Wert getestet bei meinen Kunden, weil das auch interessiert hat. Und bei älteren Kunden, also Ü70, ist es oft auch noch so, ne? 6500 ist so die Grundschwingung, wenn ich einfach nach der Grundschwingung abgefragt habe. So, damals war es einfach für ihn 6.500 und er hat dann überlegt, okay, damit kann ich jetzt alles in Relation setzen. Und der hat extrem viel damit gearbeitet und war dann der offizielle Lebensmittelkontrolleur für die französische Regierung tatsächlich und hat dann in seinem Kämmerchen gesessen und ausgependelt, ob Weine gut sind, welcher Käse besser schwingt und. Und der hat dann einen ganzen Forschungskreis aufgebaut und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat einer seiner Schüler, Simenon Tonnes, glaube ich, ihm ist klar geworden, dass nicht die Engström-Einheiten getestet wurden, sondern es war ein anderer Wert. Aber in der Zwischenzeit haben so viele damit gearbeitet, dass ein starkes Feld entstanden ist, wo alle darauf zugegriffen haben, dass es auch immer stärker wurde und immer verlässlicher wurde, ne, wenn verschiedene Leute getestet waren. Und dann wurde dieser Wert, André Bovis zu Ehren, der Bovis-Wert gemacht. Und ich richte mich heute recht immer noch sehr nah an seinem Biometer-Wert von damals. Heute gibt es viele Modelle, manche messen Millionen von Bovis und so, da bin ich raus. Für mich, jeder hat so auch seine eigene Wahrheit, weil jeder kann ja auf ein eigenes Feld zugreifen. Da gibt es keine universelle Wahrheit. Ne? So für mich so, dass das Feld, was ich benutze, da bin ich immer noch nah an Bovis. Und damit kann ich sehr gut sehen, was uns Energie zieht, was uns Energie spendet. Und über die Jahre habe ich herausgefunden für mich, dass das im Grunde nur die halbe Wahrheit ist. Es gibt noch einen zweiten Wert, die sogenannte magnetische Pulsationskraft. Das ist der erdende Teil, der im Grunde die Bioverfügbarkeit beschreibt. Das heißt, ich habe öfters Fälle gehabt, wo ich zum Beispiel einen hohen Bovis-Wert gemessen habe und das Feld total angenehm war. Die Leute sich dort wohlgefühlt haben und wir teilweise auch Zonen hatten, wo eine linksdrehende Wasserader, die niedrigen Bovis-Wert hat, sagen wir mit 3000 Bovis, von einer rechts schwingenden Ader, sagen wir, mit 18.000 Bovis gekreuzt wurde und wir hatten neutrale Zonen, die gesundheitsförderlich waren, wo die Leute auch gerne geschlafen haben, keine Probleme hatten und ich auch neutrale Testungen bekommen habe. Genau, und da gab es aber auch die anderen Zonen, die auch hochgeschwungen haben sich aber sehr unangenehm und stressend angefühlt, wo wir dann auch Kundenprobleme hatten und so weiter. Und irgendwann ist mir klar geworden, woran es liegt. Das waren genau die Zonen, die magnetisch nicht ausgeglichen waren. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, der Bovis-Wert ist wie eine Linse eines Fotoapparats, also ein großer Wert, kommt viel Energie rein. So, und wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, diese Energie in irgendeiner Weise zu kompensieren oder aufzunehmen, dann empfinden wir das als zu viel, als eine Überenergetisierung. Und das stresst den Körper auch wiederum. Ne? Das heißt, wir haben das Problem, ein bisschen wie beim Elektrosmog, dass wenn wir Zonen haben mit sehr niedrigen magnetischen Kräften, dass das den Körper extrem stresst. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel das Benkerkugelgitter. Das Benkerkugelgitter hat sehr, sehr miese magnetische Eigenschaften. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch ganz häufig Patienten mit Burnout zum Beispiel und mit allen möglichen Autoimmunerkrankungen auch immer wieder von diesen Benkergittern runtergeholt. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz zum Thema, das ich einmal zu Ende erklärt habe, Thema Bovis. André Bovis hat damals herausgefunden, wie Fehler bewertet werden. Wir haben in der Baubiologie einmal die linksdrehenden Wasseradern. Das sind die, die im Grunde Bovis-Werte haben, die meistens oder die eigentlich immer niedriger schwingen als wir selber. Das heißt, in dem Fall verlieren wir Energie, nicht weil die Felder böse sind, sondern weil unser Körper höher schwingt und dieses energetische Defizit ausgleicht. Das ist das gleiche Prinzip, als wenn wir im Wald gehen, und uns an einen schönen, großen, dicken, gut gewachsenen Baum anlehnen. So ein Baum hat höhere Bovis-Werte, deutlich höhere als wir. Und in dem Fall ist der Baum das höhere Feld und wir werden ausgeglichen. Es greift ein einfaches Universalgesetz, das es ausgleicht, was auf allen Ebenen im Grunde greift in unserer Polarität, in der wir leben. Und das heißt einfach in dem Fall, ein höher schwingendes Feld versucht immer ein niedrig schwingendes auszugleichen. Und genau wie wir uns gut fühlen, wenn wir im Wald spazieren gehen, nach einem stressigen Tag oder uns gestritten haben oder was auch immer und wenig Energie haben und fühlen uns nachher besser, das hängt ganz, ganz viel damit zusammen, dass im Wald bioenergetisch höher schwingende Felder sind, die uns auftanken. Da ist auch eine gute Ionisierung, eine Minus-Ionisierung, die es gut tut. Aber in erster Linie ist das bioenergetisch zu erklären, weil wir unsere Batterien wieder auftanken können. Und die Umkehrproblematik ist, wenn wir zum Beispiel auf einem Feld sitzen oder schlafen, was niedriger schwingt als wir selber, dann verlieren wir fortlaufend Energie. Zum Beispiel mein Schreibtischstuhl, wo ich hier sitze, hat 14.500 Bovis bei einer fast 100%ig ausgeglichenen magnetischen Kraft. Und ich sitze nicht zufällig hier, sondern ich habe meinen Schreibtisch genau hier hingebaut, weil dieser Platz da ist. Ich suche immer mir die guten Plätze überall aus, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann verändert sich die Sicht auf die Dinge komplett. Wir haben in der Natur diese linksdrehende Felder und wir haben aber auch rechtsdrehende Felder. Wir haben rechtsdrehende Wasserader zum Beispiel. Und wenn die rechtsdrehenden magnetisch ausgeglichen sind, dann sind das Felder, wo sich zum Beispiel Hunde zum Schlafen hinlegen, wo sich Wölfe, alle strahlenflüchtenden Tiere, wie Menschen, die auf diese linksdrehenden Felder nicht klarkommen, suchen sich diese rechtsdrehenden Felder, die magnetisch ausgeglichenen rechtsdrehenden Felder, um sich dort aufzutanken. Ich habe so oft erlebt in meinen Analysen, wenn zum Beispiel Hunde nicht in die Hundebend wollen. Ich habe sogar noch ein Foto, das ist, glaube ich, auf der Seite irgendwo, wo man wirklich so ein kuscheliges, flauschiges Hundebett sieht und daneben auf dem Fußboden liegt der Hund. Weil das Hundebett auf einem sogenannten Curry-Gitter-Kreuzungspunkt, erkläre ich gleich, ist, der sehr energienehmend ist, sehr linksdrehend ist und im Körper die ganze Energie abzieht. Und Hunde sind mit ihrer Intuition besser verbunden, weil die nicht so verstresst im Kopf sind wie wir. Das heißt, die spüren das sofort. Und ein Hund ist ein Rudeltier. Wenn ich jetzt der Rudelführer bin und ich befehle dem Hund, sich auf eine schlechte Zone zu setzen, dann macht er das, ja, aber er leidet, er wird es freiwillig nicht tun. Genau, das ist klasse. Ein Fall hatte ich ein Familienhaus gekauft, hatten das Wohnzimmer gerade schon fertig gemacht, hat mich richtig schön eingerichtet, auch das Hundebett schon. Und im Flur standen so halb ausgepackte Heizkörper und Dreck noch und so Mülltüten. Und da lag der Hund mittendrin. Und ich musste schon lachen, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich schon gesagt, ich zeige euch gleich, warum das so ist. Ne, und habe ich dir das gezeigt. Und er lag da auf einem echt hochschwingenden, richtig gut schwingenden Platz mit, glaube ich, 20.000
Bundesmeter.
Voll ausgeglichen in magnetischen Kraft, ne, weil der Hund das merkt. Ne? Und wir Menschen haben alle diese Eigenschaft, wie die Hunde auch. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir wirklich uns frei machen, wenn wir meditieren und wirklich uns wirklich einmal unseren Kopfstress abschalten, Augen zumachen und uns frei in einem Raum umher bewegen, bis es sich gut anfühlt, dann sind wir auf einem guten Platz. Dann sind wir auf keinem schlechten Platz. Problem ist, dass wir unsere Schlafplätze ja nicht aussuchen können, so, sondern wir kaufen einen Bauplatz, meist völlig unbewusst, weil wir dieses Wissen ja nicht in der Schule lernen, leider. Wir kaufen einen Bauplatz und denken, oh, das ist ja cool hier, da geht die Sonne auf. Dann sagt der Architekt, oh, da geht ja die Sonne auf, dann machen wir da am besten ein Schlafzimmer hin. Und dann sagt er sich, okay, haben wir Schlafzimmer, da müssen wir natürlich neben dem Bett die Steckdosen machen. Die werden dann auch noch hinterm Bett verbunden, damit man auf beiden Seiten praktischer hat. Ne? Da hat man einmal die elektrischen Wechselfelder, die aus der Wand an den Körper ankoppeln, die Stress verursachen. Und wenn man nicht ganz viel Glück hat, ich sage jetzt nicht, wenn man Pech hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einer freien Zone schläft, ist viel geringer, als dass man auf einer Störzone schläft. Weil wir haben Gittersysteme, die sich öfters kreuzen zum Beispiel, ne? Also wenn man ganz viel Glück hat, hat man keine Störung im Bett. So, was aber in vielen Fällen der Fall ist, dass zum Beispiel bei Paaren einer ein richtiges Problem hat und der andere zum Beispiel nicht. Und das sind oft die Fälle, wo ich dann gekommen bin, wo mich dann zum Beispiel die Frau oder manchmal auch der Mann angerufen hat und die andere Hälfte des Paares stand dann eher so abwehrend, so von wegen, jetzt kommt der Spinner, mal gucken, was ist doch hier alles Einbildung und so. Und bei dem Test hat sich dann meistens oder fast immer herausgestellt, dass genau das der Fall war, dass zum Beispiel die Frau oder er auf einem echt miesen Punkt, auf einer miesen Zone geschlafen hat und jeden Tag echt gelitten hat, die ganze Energie verloren hat, morgens wie gerädert war, Verspannung hatte, weil der Körper versucht, dem Ganzen auszuweichen, entzerrt, allerlei Erkrankungen immer mehr. Und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, was du hast, fühlst doch alles gut. Und ich habe damals immer zuerst, bevor ich angefangen habe, das Schlafzimmer zu untersuchen, habe ich einen Bioresonanztest gemacht. Ich habe also immer mein Bioresonanzgerät dabei gehabt, weil ich damit auch die Tests nachher am Schlafplatz gemacht habe. Und habe als erstes immer die Personen durchgetestet, habe geschaut, was für eine Belastung, ohne dass ich mir den Schlafplatz angeguckt habe, ist bei den Personen festzustellen. Weil mit der Bioresonanz kann man das ganz detailliert sehen, kann man genau sehen. Und es war wirklich fast immer so. Also da waren ein, zwei Fälle, aber auch das war erklärbar nachher so. Dass ich genau sagen konnte, im Schlafbereich, wer wo schläft. Weil man genau gesehen hat, bei ihm zum Beispiel war keine Belastung, bei ihr eine Belastung durch eine Verwerfung oder durch eins der Gittersysteme. Und ich konnte genau nachher sehen, wenn ich den Schlafplatz untersucht habe, auch mit einem Bioresonanztest oder mit einem Resonanztest, wo genau diese Störzone war. Und das hat dann auch vieles erklärt. Ich habe dann auch immer dann mit den Zweiflern kinesiologische Krafttests gemacht auf den guten, auf den schlechten Punkten. Und das war eigentlich immer für alle so ein Aha-Effekt. Und ganz viele, gerade auch Diplom-Akademiker, Lehrer und so weiter, halt viele, die halt auch sehr Kopfzweifler sind, wo ich eigentlich von meinem Naturell auch zugehöre, weil ich eigentlich ein sehr analytischer Typ bin. So, ne? Ich habe damals auch so eine Erfahrung damit eigentlich überhaupt in dieses Thema reingeschubst, weil ich das auch nicht geglaubt im Grunde. Mhm. Ne? Für die ist das dann immer extrem, weil die dann einfach denken, alter Hase, jetzt habe ich das mein ganzes Leben gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Aber das ist ja tatsächlich da, ist ja wirklich da. Ne? Und dann kommt immer die Frage, okay, aber warum kann das denn sein? Warum schläft jemand 10 Zentimeter neben mir oder 50 und hat vielleicht eine Belastung und ich nicht? Und da wiederum kommen wir wieder zum im Bereich der Frequenzen, müssen wir so ein bisschen auch wieder physisch werden oder physikalisch werden. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, ich hatte mit meinem Vater öfters die Diskussion, der Physiker ist oder Physiklehrer und so, der immer gesagt hat, ja, ach, kann mir das gar nicht vorstellen, Felder müssen sich immer kegelförmig aufbauen. Und wenn die rauskommen, dann müssen die ja irgendwo hin, das muss ich ja streuen. Und im Grunde habe ich dann nachher gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen der Glühbirne zum Beispiel und einem Laserpointer? Und im Grunde ist es die Frequenz, das ist die Höhe der Frequenz. Na, das heißt, wir haben bei einem Laserstrahl eine viel, viel höhere Frequenz. Das heißt, wir haben keine Streuung. Und genauso muss man sich das mit Erdstrahlen halt auch vorstellen. Wir haben im Endeffekt wie ein Laserpointer, der hochgeht. Und wir haben null Streuung. Und das ist der Grund, diese Frequenz ist so hoch, ist eigentlich die höchste bekannte Frequenz, eigentlich physikalisch nicht bekannt, aber eigentlich noch höher. Das ist der Grund. Und dann wird es auch wieder logisch, warum wir zum Beispiel Erdstrahlen oder überbegrifflich im obersten Stockwerk von den höchsten Häusern, von einem Wolkenkratzer, von einem Hochhaus, können wir die feststellen. Ich war schon wirklich in extrem hohen Häusern und ich konnte oben auch wieder mit einem Resonanztest, nicht mit einem Schuh, sondern genau die Frequenzen, genau sehen, okay, hier geht's los, wirklich auf einen Zentimeter. Und das ist genau der Grund. Dadurch, dass die Frequenz so hoch ist, geht es durch alles ungefiltert hindurch und streut kein bisschen. Und das ist das, was das Ganze so problematisch macht. Wir können es nicht abschirmen, sondern wir können im Endeffekt auch nur über diese Frequenzgenuss ausgleichen. Und ich sehe jetzt schon so ein oder andere Zweifel, okay, aber wie kommt man denn auf diesen Wert der hohen Frequenz? Dieser Wert ist auch von jemandem mehr oder weniger definiert worden, von Otto Höpfner. Das war ein ehemaliger Flugzeugbauingenieur, glaube ich, war er. Und Dippel Inc., der hat in den letzten 25 Jahren seines Lebens hat er komplett der Radiesthesie gewidmet. Und er hat damals die ersten Bioresonanzgeräte mitentwickelt, war so ein Zeitzeuge von Paul Schmidt, der die Bioresonanz nach Paul Schmidt gegründet hat. Er war ganz viel in Ägypten und hat die Pyramiden ausgetestet und hat dann die ersten Bioresonanzgeräte entwickelt, die eine Pyramidenform hat, wo man quasi eine Ebene verschieben konnte und verschiedene energetische Einheiten abfragen konnte. Dann hat er einen Strahlenkonverter entwickelt mit den ersten Bioresonanzgeräten. Also ganz, ganz spannend. Der hat damals es definiert, hat gesagt, er bezeichnet die Frequenz mit 10 hoch 40, 10 hoch 45 Hertz. Und das macht Sinn, wenn man das einmal wirklich logisch durchdenkt. Was ist alles die Folgen oder beziehungsweise auch die Eigenschaften von dieser Strahlung, dann macht das Sinn. Das erklärt, warum wir es nicht abschirmen können, warum es überall durchgeht, warum wir es bis auf einen Zentimeter tatsächlich noch messen können. Genau.
Das macht das
jetzt bin ich so im Redefluss, wenn du Fragen hast, frag einfach. Dann merkst du so ein bisschen auch mein Thema.
Deshalb sprechen wir ja auch. Nee, und ich wollte auch gerade noch mal sagen, ich finde gerade diesen Gedanken, was du auch gerade gesagt hast, eben, es ist nicht abschirmbar, es geht durch alles hindurch. Da haben wir jetzt gerade über Stockwerke gesprochen, aber irgendwie, ich habe auch automatisch jetzt gerade gedacht, ja, und unsere Körper eben auch. Also ich finde, das beängstigt sehr. Also.
Ja, und es ist schon immer da gewesen. Ne? Also Paracelsus hat das ja damals schon gesagt. Der sicherste Weg, die Gesundheit zu ruinieren, ist ein krankes Bett. Und der hat damals genau davon gesprochen. Da gab es noch keinen Elektrosmog und sowas. Er hat dann über Erdstrahlen gesprochen. Erdstrahlen. Und du siehst, wenn du mal zurückgehst, es gibt Kupferstiche, tausende Jahre alt, ne, aus China, wo Leute in der Wünschbüro rumgehen. In China gab es tatsächlich noch bis vor Jahre, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber das habe ich mehrfach gehört schon oder gelesen auch, in vielen Regionen, man durfte dort erst bauen, wenn ein Erdheiler dort war und geschaut haben, ob da Erddämonen wohnen. Mhm. Das ist ja das Gleiche. Ja. Ne? Der hat geguckt, ob da halt eine gute Strahlung ist im Grunde ne? Oder ob es halt schädlich ist, ne? Weil das macht einfach so viel aus. Und es gibt Studien, die komplett unterdrückt werden. 1920 war Freiherr von Pohl, ein deutscher Adeliger, war also einer der ersten bekannten Routengänger. Der hat damals ein Experiment gemacht. Der hat in einer Ortschaft mit dem Plan in der Ortschaft alle starken geopathischen Störungen eingezählt, also nur die ich glaube, die Wasserader in die Verwerfung, das, was er mit seiner Rute verstören konnte. Und dann haben die mit verglichen mit den Leichenschauscheinen, welche Todesfälle in dem Ort eine Krebsgeschichte hatten. So, und dann haben die festgestellt, dass die haben kein Haus gefunden, wo was nicht geopathisch gestört war. Und dann ist damals dieses Begriff, der Begriff der Krebshäuser entstanden, weil die haben dann so eine Skala angefertigt, wie viele Leute sind in bestimmten Häusern immer wieder an den gleichen Leuten Sachen erkrankt. Ne? Und deshalb so ein bisschen, wir kriegen oder haben bei Strahlenverbrauchern ganz oft Anrufe bekommen von Leuten, die nämlich Angst haben, Krebs zu kriegen. Das ist so ein bisschen auch das Schreckgespenst natürlich. Ne? Und ich bin nicht so ein Freund zu sagen, das verursacht, das ist ein systemisches Ding, aber wenn man sich einmal so ein bisschen tiefer mit verschiedenen alternativen Methoden beschäftigt, zum Beispiel, wenn man einmal in das Thema eintaucht, dann landet man irgendwann bei Dr. Harmer, ganz klar. Und das ist auch jemand, der mundtot gemacht wurde, der ist leider im Exil gestorben vor ein paar Jahren, der irgendwann sehr, sehr verbittert war und uns gegen die Welt aufgelehnt hat. Mhm. Der hat sehr schlaue Sachen entdeckt damals, ne? Und lass gar nicht so tief reingehen, aber kann ja jeder selber ein bisschen schauen, was er gemacht hat. Aber er hat entdeckt zum Beispiel, dass jede Krankheit durch zwei Phasen läuft, durch die Sympathikotone und die Vagotone. Und je nachdem, welche Hirnregion zuständig ist, und je nachdem, was für ein seelischer Konfliktinhalt verstanden war, entstehen bestimmte Prozesse im Körper. Und das sind sinnvolle biologische Sonderprogramme, die wir einfach fehlinterpretieren. So, und das kann je nachdem, welche Hirnregion zuständig ist, welcher Konflikt aktiv war, kann das sein, dass und welcher Gewebstyp betroffen ist, das ist eine richtige Wissenschaft, dann kann das sein, dass es in bestimmten Phasen zu Gewebswachstum gibt und bei manchen zu Gewebsrückgang, Cera zum Beispiel, Geschwür, was aber in der Heilphase wieder Gewebe auffüllt. Und all diese Prozesse werden schulmedizinisch als Krebs definiert. Und Dr. Harmer hat damals ein Krankenhaus betrieben. Ich glaube, der hat irgendwie größtenteils von der Schulmedizin austherapierte Leute bekommen. Und nach 5 Jahren waren über 90% von denen geheilt am Leben. Denen ging es gut. Also der hat unglaubliche Erfolge gehabt mit allen. Und ihm wurden dann solche Sachen, ganz, ganz miese Sachen angeheftet und so. Ja, kann jeder selber schauen. Was mich daran so fasziniert hat, ich habe damals sehr viel mich mit Harmer beschäftigt. Das war damals der Grund für mich, die Ausbildung zum für Psychotherapie zu machen. Mhm. Dr. Harmer, weil ich gedacht habe, okay, weil damit darf ich mit Leuten psychotherapeutisch arbeiten, ne? Weil ich war die Heilerlaubnis. Ne? Genau, das war der Grund. Auf jeden Fall ist mir durch die Geschichte oder durch die Erkenntnis von Harmer ist mir auch so ein bisschen klar geworden, warum zum Beispiel das Thema Erdstrahlen oft mit Krebs in Verbindung gemacht wird. Und zwar glaube ich, dass es genau mit diesem gestörten Prozess des vegetativen Nervensystems zu tun hat. Weil wenn wir zum Beispiel einen Prozess haben, der im Sympathikus Gewebs aufbaut, zum Beispiel, er nennt das zum Beispiel einen Brockenkonflikt, ne? Weil wir etwas nicht schlucken können oder etwas nicht ausscheiden können, was dann im Darm ist, irgendwas, was einen total belastet, wo man sich drüber ärgert und. So, und wir brauchen, wenn dieser Konflikt gelöst ist, wenn man vielleicht dann gesagt hat, okay, ich habe den Job jetzt gecancelt oder ich bin jetzt aus dieser Verbindung raus, was auch immer, dann wird man erstmal krank. Das heißt, man bekommt manchmal Fieber, Nachtschweiß, ne, man baut den ab, man wird müde. Das ist, wenn die Leute zum Arzt gehen zum Beispiel. Ne? Man braucht also diese Vagotonie. Man muss dann sich in die Ecke legen, wie eine Maus, die zum Beispiel von einer Katze weggerannt ist, hat Todesangst und ist dann nachher erstmal, wenn die überlebt hat, geht die erstmal 2 Tage schlafen, weil dieser Parasympathikus-Prozess muss einfach wieder diese Sympathikotonie aufarbeiten, die hier stattgefunden hat. Sie hat im Sympathikotonen-Prozess zum Beispiel erhöhte Lungenalveolen gebildet, um mehr Blut, Sauerstoff aufnehmen zu können, um schneller laufen zu können. Das bedingt, ne? So, das heißt, im Sympathikotonenprozess verändert sich unser Körper komplett, um leistungsfähiger zu sein auf eine Flucht oder bei einem Angriff. So, wir müssen aber nachher wieder regulieren können. Und ich habe eingangs ja schon gesagt, das eins der Hauptprobleme dieser Strahlung ist, dass halt unser Körper in genau diesen Prozessen gestört wird. Ne? Und wenn wir jetzt auf einer Belastung schlafen, die uns A, Energie zieht jede Nacht komplett. Das heißt, diese Energie, die wir brauchen, um bestimmte Prozesse wirklich auch abwickeln zu können, damit unser Körper funktioniert, wird entzogen. Das heißt, der Körper wird weiter geschwächt und geschwächt. Und wir werden unter Stress gesetzt. Das heißt, unser vegetatives Nervensystem wird daran gehindert, in den Parasympathikus zu kommen. Sondern es kommt immer wieder in den Sympathikus. Dann ist der Körper gar nicht in der Lage, einen Parasympathikus durchzulaufen, Dinge wieder abzubauen und so weiter. Ja, und dann kommt die Schulmedizin ins Spiel, und man dann sagt, oh Gott, es werden natürlich dann auch immer Netze ausgeworfen, um möglichst viele Kunden auch zu bekommen, was halt auch ein riesig viel Geld mit verdient wird, mit diesem ganzen Thema. Genau, das war jetzt ein bisschen Abstecher, einfach um ein bisschen zu relativieren, dass ich nicht glaube, dass die Erdstrahlen an sich Krebs machen, sondern ich glaube eher, dass sie den Körper so weit stören, dass er nicht mehr in der Lage ist, angeborene, natürliche Prozesse durchlaufen zu lassen. Mhm. Es gab eine Studie in den USA, die irgendwann mal einfach in einer Ortschaft alle Todesfälle produziert hat, über viele Monate, von Kleinkindern bis alte Leute. Die hat festgestellt, dass bei uns allen ständig irgendwelche Prozesse laufen, die auch als Krebs klassifiziert werden können. Die kommen und gehen und kommen und gehen. Ne? Das Problem ist, wenn wir unseren Körper die ganze Zeit irgendwie an irgendwas hindern, weil wir bestimmten Strahlenfeldern zum Beispiel ausgesetzt sind, ne? Oder andere Sachen, Stress generell, ne? Was ja letztendlich halt, ich sag mal, das, was die Erdstrahlen machen, Stress, wir können ja auch sozialen Stress haben. Wir können auch anderen Stress haben. Das ist das Gleiche, produziert auch freie Radikale, die stellen wir auch den Körper mit und so weiter. Ne? Genau. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Erdstrahlen. Also wir haben die Wasseradern, wir haben einmal die linksdrehenden und die rechtsdrehenden Wasseradern. Die rechtsdrehenden sind viel seltener. In manchen Regionen sind ein paar mehr. Da, wo ich gerade wohne, haben wir einige rechtsdrehende Adern, die sehr, sehr gut sind. Und das habe ich immer in meinen Analysen auch geschaut, dass wir auch immer die gefunden haben, sodass wir da auch, dass wir die nutzen können, dass wir da die guten Plätze halt auch errichtet haben. So, ne? Dann haben wir Verwerfung. Verwerfung ist überbegrifflich. Also entweder so Gesteinsbrüche oder wir haben teilweise in der Eifel auch wie so vulkanische Eindringungen. Das ist, wenn sich unterschiedliche Gesteinsschichten miteinander berühren, dann entstehen leichte Potentialdifferenzen, leichte Spannungseffekte. Und es gibt viele Theorien, warum oder was den Körper so stört, sowohl bei den Wasseradern oder auch bei den Verwerfungen. Da wird von Reibung gesprochen, im Erdreich und sowas und von den unterschiedlichen Gesteinsschichten. Ich glaube, da spielt noch was anderes mit. Ich glaube, dass hauptsächlich zum Beispiel auch in den Wasseradern ja irgendwo unten fließen, sag ich jetzt mal, und irgendwo sich dann hochdrücken und dann vielleicht so sammeln, was wir dann als Grundwasser und so bekommen. Dass aber irgendwo diese Risse sind, wo eine bestimmte Strahlung hochkommen kann. Mhm. Ja, da gibt es so viele verschiedene Theorien zu, würde ich jetzt ungern sagen, das ist so, das ist so, das ist so. Ist mir ehrlich gesagt auch über die Jahre irgendwann echt egal geworden, wo es herkommt, weil mir geht es ja nicht darum, wo es herkommt, mir geht es darum, was es mit uns macht. Und wenn wir feststellen können, wie es sich bioenergetisch verhält und wie wir es auch verändern können, dann ist mir eigentlich egal, wo es herkommt. Ne? Mhm. Genau. Wir haben halt, wie gesagt, die Verwerfung. Dann haben wir die globalen Gittersysteme. Da haben wir einmal das sogenannte Hartmann-Gitter entdeckt nach Dr. Hartmann. Das ist auch ein Forschungskreis von Geobiologen und Radiästheten, die nach Dr. Hartmann arbeiten. Dann gibt es das sogenannte Curry-Gitter, auch nach dem Dr. Manfred Curry-Gitter, glaube ich, haben sich, glaube ich, zwei damals gestritten, wer den Namen geben darf des Gitters. Und wir haben das sogenannte Benker-Kuben-Gitter, Anton Benker. Und zu all diesen Sachen gibt es verschiedene Theorien. Ne? Ich kann nur meine sagen, und das ist für mich so, was ich auch immer wieder in meinen Analysen festgestellt habe und auch immer wieder irgendwo sehe, in der Theorie, das Hartmann-Gitter kreuzt sich so alle 1,5 bis 2 Meter grob ungefähr. Es kann aber auch enger sein, manchmal alle 50 Zentimeter ein bisschen größer. Und das ist unterschiedlich polarisiert. Und je nachdem, welche Linien sich da treffen, haben wir manche Punkte, die energetisch aufbauen. Sitzt zum Beispiel auf einem, auf dem Plus geladen. Das heißt, es ist nicht alles schon immer schädlich, manche sind auch gut. Aber wir können auch welche haben, die minus polarisiert sind und es ziehen. Das Curry-Gitter hingegen, das zieht immer. Und zwar, das Curry-Gitter hat 2000 Bovis und meistens extrem niedrige magnetische Werte. Und das Curry-Gitter ist wirklich der Curry-Gitter-Kreuzungspunkt. Die Linien sind mir ziemlich egal, weil ich nicht nach den sogenannten Reizeinheiten bewerte, wie das die Rundgänger tun, sondern mir geht es wirklich um Bioenergetik. Wie sind die Bovis-Werte, wie ist die Magnetspur? So, und ich habe den Curry-Gitter, ich habe so viele Fälle erlebt. Ich habe bei mir im strahlenfreien Wohnblog einen Artikel geschrieben, wo ich, glaube ich, die 10 oder 15 Beispiele genannt habe. Ganz häufig Fehlgeburten, ganz oft Krebs, dissoziative Bewegungsstörung. Eine Kundin, die morgens aufgewacht ist, sich nicht bewegen konnte. Komplett nicht mehr in der Lage, eine Frau, dass der Körper eigene Hormone produzieren kann, weil das ganze Hormonsystem gesperrt wurde. So viele Fälle erlebt. Wie gesagt, immer dieser Punkt, weil der ist wie so ein schwarzes Loch. Der ist bis zu 4 cm, in den Mondphasen wird er teilweise größer und der zieht einfach massiv Energie. Ich hatte kürzlich wieder einen Fall, eine junge Mutter hat eine Tochter schon, hat zwei Fehlgeburten hintereinander gehabt. Also sie sind umgezogen vor in ein neues Haus. Und dann war sie im zweiten Monat schwanger, hatte totale Panik schon wieder. Ne? Und dann habe ich geschaut und sie hatte genau unter ihrem Bauch einen perioretischen Kreuzungspunkt. Wir haben das Bett verschoben. Wir haben tatsächlich nichts anderes gemacht. Wir haben nur das Bett an eine neutrale Stelle gefunden, wo es neutral ist. Und jetzt ist ein gesundes Baby da. Ne? Und wie gesagt, ich habe das ist keine Einzelfall. Ne? Das habe ich wirklich schon häufig erlebt. Also dieser Currygitterpunkt, der ist wirklich mies. Der ist noch zu toppen, und zwar mit dem Benkerkuben-Kreuzungspunkt. Der Benkerkuben-Kreuzungspunkt ist im Grunde der Super-GAU. Der hat einen 1000-Bovis und hat ganz bei 5% niedriger magnetische Pulsationskraft. Und den habe ich zum Beispiel ganz oft bei Fällen von MS, Multiple Sklerose, von ganz oft Psychosen, Extreme, Burnout-Kandidaten. Das sind die Leute, die wirklich im Bett das Gefühl haben, alles ist am Beben, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe, ich werde kirre, irgendwas stimmt hier nicht, ich werde zwangsbestrahlt, die Nachbarn bestrahlen mich und. Ne? Ich sage nicht, dass es nicht Strahlung gibt teilweise, so wo wir nicht, wo sie herkommt, ne? Aber das Benkerkuben-Gitter vor allem der Kreuzungspunkt, der potenziert das alles noch. Und irgendwann, das sind die Leute, einen Fall hatte ich zum Beispiel, das ist ein krasser Fall, ein 15-jähriger Junge, 13, ich weiß nicht genau, der war eigentlich so, ich war am Freitag da und danach die Woche Mittwoch sollte er in ein Heim für schwer erziehbare Kinder, weil er die ganze Bude zusammentritt. Ne? Und genau, die in dem Eingangsgespräch schon mit den Eltern, habe ich auch schon komische Storys gehört. Das war echt schon echt ein bisschen spooky, auch was da so, das hat sich schon alles so sehr psychotisch angehört. Mhm. Und dann wurde auch gesagt, dass in den Häusern darunter die Wohnung, da waren vier Wohnungen untereinander, alle waren gleich beschnitten. Und in dem Haus ganz viele Herzinfarkte, ganz viele Psychosen, ganz viele Todesfälle und alle in dem Haus. So, und dann hat sich herausgestellt, dass genau die beiden Schlafzimmer auf beiden Seiten ging jeweils eine Bänkerlinie durch und oben vor Kopf die zweite. Das heißt, in beiden Zimmern war ein Bänkerkuben-Kreuzungspunkt nach dem Schlafbereich. Im einen hat der Junge geschlafen, im anderen hat die Frau geschlafen, die sehr psychotisch war. Und noch eine Verwertung, also sehr starke Störung. Und wir haben den Schlafplatz verändert und der Vater hat schon Angst, er hat gesagt, wenn wir den ändern, dann dreht er durch. Ne? Der will nicht weiter schlafen. Und wir haben tatsächlich das Bett mitten in den Raum gestellt und wir haben noch ein Regulationsmodul eingesetzt von Biogeta, um das wirklich um das auszugleichen, aber um eine Restbelastung, weil er immer noch so ein bisschen, aber nicht mehr hat die Bänkerlinie, der Bänkerpunkt. Und nächste Woche hat mich der Vater angerufen und gesagt, der Junge hat gesagt, er hat noch nie so gut geschlafen. Ne? Und ja, unglaublich, unglaublich. Und wenn man sich einmal vorstellt, wie viele Menschen tagtäglich leiden und keiner nimmt die ernst, entweder weil die eine hohe Elektrosensitivität entwickelt haben, weil wenn der Körper einmal massiv geschwächt ist oder mit Schwermetall noch zu ist und so weiter und dann sehr empfindlich auf Dinge reagiert, oder aber auf der starken geopathischen Störzone schläft und vielleicht auch nur sitzt und so weiter und keiner nimmt das wirklich ernst, weil man kann es ja irgendwie, ist ja alles wuhu, ne? Nein, das ist nicht. Das ist wirklich krass. Ne? Wenn man sich damit einmal anfängt zu beschäftigen, dann merkt man, dass auf einmal die Welt eine Dimensionsebene tatsächlich mehr bekommt. Ne?
Also das sind tatsächlich genau. Auch Gedanken, die mir die ganze Zeit durch den Kopf gehen. Für dich ist das so offensichtlich und du siehst das, du änderst das und ja, und bewegst damit was. Für dich ist es so klar und es ist aber insgesamt ein Bereich, der gar nicht groß ist, gar nicht klar ist, gar nicht laut ist, gar nicht offiziell ist, habe ich so den Eindruck. Das ist wirklich verrückt. Also A, für die Menschen selber, die diese Störung haben, ist dies gar nicht klar. Also das ist ja wirklich dann wahrscheinlich erst, du, genauso wie du sagst, du wirst gerufen, wenn im Grunde genommen nichts anderes mehr greift, quasi, ne? Wenn alle anderen Bereiche irgendwie abgeklopft sind, bevor man darauf kommt, dauert es einfach. Und es ist ja auch sonst nicht offiziell, es wird ja auch sonst nicht offiziell kommuniziert.
Das ist das Problem.
Ne? Was für ein Potenzial da ist.
Genau. Das Problem ist, dass man es nicht, dass es kein Gerät gibt, was auf Knopfdruck sagt, oh, hier ist was anderes. Ne? Ja. Man kann es aber wissenschaftlich beweisen. Ne? Man kann es ja sehen, weil zum Beispiel, sagen wir einfach die Bioresonanz nach Paul Schmidt, Firma Rionix, die wirklich klasse Bioresonanzgeräte entwickelt. Die haben so viele wissenschaftliche Studien. Die verkaufen von diesen Geräten 50, 100.000 Stück in Südamerika, in Krankenhäusern sind die, als Diagnosemittel und. Da gibt es so viele Studien zu. Wir können zum Beispiel mit einem Bioresonanzgerät mit einem Resonanztest. Das funktioniert wie zwei Stimmgabeln. Ne? Wenn ich zum Beispiel zwei Stimmgabeln habe, die haben die gleiche Frequenz, und ich schwinge eine an, fängt die andere an mit zu schwingen, weil es die gleiche Resonanz hat, gleiche Frequenz hat. Und so können wir über einen kleinen Hack mit einem Bioresonanzgerät diese Felder reproduzierbar testen. Mit reproduzierbar meine ich, dass jeder mit dem gleichen Setup die Felder an der gleichen Stelle findet. Und das ist klasse. Und darum geht es ja, ist ja empirisch. Ne? Das heißt, wir können die Frequenz in dem Gerät herstellen, die seit 20 Jahren immer wieder getestet wurde, auch bei Menschen, und können die an einen freien Kontakt legen. Und dann nehmen wir eine Detektormatte oder sowas, was wir für die Therapie nutzen, oder so einen kleinen Punktdetektor, und legen den an eine Stelle, die wir testen wollen. Wir können dann zum Beispiel eine Matte nehmen und können die einfach in das komplette Bett legen. Und dann fangen wir alles ein, was dort hochkommt. Also genau wie wir Frequenzen auf den Körper übertragen können, können wir natürlich auch damit einfangen. Und wir leiten alles an diesen freien Kontakten. Auf der anderen Seite haben wir einen Kontakt, was wir im Gerät herstellen. Und dann können wir einen dünnen Federdraht dazwischen hängen oder hier einen dünnen Tensor oder so nicht daneben. Ne? Und wir können einfach schauen, ob irgendwann das Ding anfängt zu wackeln. Wenn es die gleiche Frequenz hat, gibt es eine Resonanz, und dann wackelt das. Und das ist klasse. Das ist das einzige reproduzierbare Verfahren, was ich kenne. Und damit lässt sich das sehr gut feststellen. Und damit können wir zum Beispiel auch feststellen, ob Ausgleichs- und Regulationsprodukte funktionieren. Also zum Beispiel unsere Biogeta-Produkte, die ja daraus entstanden sind. Seit 10 Jahren beschäftige ich mich vorrangig mit diesem Thema. Ich habe so viel geforscht und auch immer wieder mit meinen Patienten und Kunden das getestet. Und auch in den Häusern das testen können. Und zum Beispiel, wenn man eins unserer Geräte einsetzt, dann kann man das sehen. Dann sieht man sofort, dass das stehen bleibt. Die Resonanz ist weg. Und deshalb benutzen viele Baubiologen zum Beispiel auch unsere Geräte, weil die einfach sagen, ja, wir können das sehen. Wir müssen ja jetzt an nichts glauben, sondern wir können einfach sehen, dass es stehen bleibt. Das Problem ist, was du eben sagtest, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es so unsichtbar ist. Ne? Ich habe vorhin Freier von Reich, erwähnt aus den 1920er Jahren. Er hat halt diesen Test gemacht, dieses Experiment gemacht. Und dann gab es damals, dann gab es 10 Jahre später, da wurde viel drüber geredet in den ganzen Medizinerkreisen und so weiter, Wissenschaftskreisen. Und dann gab es diesen Test nochmal, und zwar von Dr. Rambel. Dr. Rambel war damals der Vorsitzende der Deutschen Ärztekammer von Marburg. Und der hat gesagt, okay, wir wollen diesen Test auch mal machen. Die haben an verschiedenen Ortschaften unter empirisch-wissenschaftlichen Bedingungen den gleichen Test nochmal gemacht. Und die sind wieder zu den exakt gleichen Ergebnissen gekommen. Die haben gesagt, wir haben versucht, ein Haus zu finden, wo es eine Krebserkrankung gab, das auf nicht gestörtem Gelände stand. Das Haus haben wir nicht gefunden. Das war ein Resümee. Und der hat damals gesagt, dass er dafür sorgen werde, dass dieses Wissen in die Ausbildungsprogramme der Mediziner eingehen wird. Dass Ärzte darauf achten. Und das ist bis heute nicht passiert. Gar nicht. So eher im Gegenteil. Wenn ich meinem Arzt gesagt habe, hey, ich glaube, da war eine Belastung durch eine Wasserader, dann hat er gesagt, der Schwimmungstheoretiker, spinnst der und sowas. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Und das Problem ist, dass heute sich mit diesem Bereich beschäftigen sich vorrangig eher Routengänger, die dann im Garten vielleicht irgendwo nach der Wasserader suchen oder vielleicht auch mal in den Häusern gucken. Aber es gibt relativ wenige. Es gibt dann Vereinigungen, wie zum Beispiel Hartmann-Vereinigungen und so weiter. Ne? Aber es ist wenig, dass wirklich Leute das versuchen, auch so ein bisschen wissenschaftlich anzugehen und sich damit auch so in die Öffentlichkeit stellen, weil du wirst extrem beschossen. Mhm. Ich merke das ja bei mir. Ne? Du wirst sofort als Idiot hängisch, als Spinner. Wenn ich diese Facebook-Kommentare von solchen teilweise schwachen Mann, sorry für den Ausdruck, aber die Art und Weise, wie da kommuniziert wird, ohne sich irgendwie ansatzweise mit diesem Thema zu beschäftigen, da versteht man, dass viele da auch keine Lust drauf haben. Ne? Und wir haben zum Beispiel lange überlegt, wie wir zum Beispiel unsere Produkte so testen können, dass wir schulwissenschaftliche Ergebnisse kriegen können. Und das ist ganz schwierig beim Thema Geopathie zum Beispiel, ne? Weil dann sagt ja jeder, ja, aber da müssen wir erstmal beweisen, dass es geopathische Störungen überhaupt gibt. Ne? Wir haben dann einen Test gemacht, um die Zellvitalität zu testen, und die haben super abgeschnitten. Wir können zum Beispiel sehen, was unser Bio-Wafer, das ist so eine kleine Scheibe, das kann ich, glaube ich, hier irgendwo liegen habe. Dass der Bio-Wafer in der Lage war, im Test die Schäden durch freie Radikale, durch oxidativen Stress zu reparieren. Das heißt, es wurden Zellkulturen genommen und wurden in einen Inkubator gestellt, und da wurden freie Radikale hinzugefügt. Und da wurde geschaut, was passiert denn jetzt damit? Und da wurde der Bio-Wafer dabei geschoben und dann wurde festgestellt, dass der Bio-Wafer in der Lage war, diese freien Radikalen zu eliminieren, dass im Endeffekt die Zellvitalität wiederhergestellt wurde. Uns wurde von dem Laborleiter eine stark entzündungshemmende Wirkung nachgewiesen, starken oxidativen Stressminderung. Und das ist der Hammer. Und das nur durch eine Scheibe, die nichts anderes macht, als ein natürliches rechtsdrehendes Feld im Raum abzugeben. Das ist ein ganz natürliches Feld. Es gibt so in der Natur. Du kannst dich auf so einen Punkt stellen, hast den gleichen Effekt. Und da sieht man, dass wir in der Natur eigentlich alles finden, um auch diese Sachen zu reparieren, unseren Körper zu reparieren. Ne? Mit dem Home Harmonizer jetzt, unserem Hauptmodul fürs Haus, haben wir einen etwas anderen Test gemacht, weil damit wollen wir ja nicht direkt auf die Zellen, auf den Körper gehen, sondern wollen ja nur einen Freiraum schaffen, wollen dem Körper ja keinen Stress geben, weil er läuft ja die ganze Zeit. Das heißt, wir wollten einfach schauen, was passiert denn zum Beispiel mit Zellkulturen in einer ganz normalen Alltagsumgebung, wo WLAN an ist, wo der Inkubator beheizt ist mit technischen Feldern, wo vielleicht auch geopathische Stürzen sind und so weiter. Und da hat sich herausgestellt, dass nach 24 Stunden bis zu 20% erhöhte Zellvitalität bei den Zellkulturen im Reagenzglas, also in der Petrischale, mit dem Home Harmonizer. Ne? Und das sind Sachen, wo wir sagen können, okay, wir können zeigen, dass man über die Informationsfelder Materie verändern kann, weil im Grunde setzt sich ja alles aus Informationen zusammen. Wenn man es quantenphysikalisch betrachtet, bestehen wir eigentlich im Grunde nur auf Schwingung. Und wir haben zum Beispiel mit einem unserer anderen Produkte, einem Wasserrenaturierungssystem, einen unfreiwilligen Test gemacht. Und zwar hat ein Kunde eins bestellt, und hat dann Labortechniker kommen lassen, einmal an seinem Brunnen draußen, einmal bei sich zu Hause. Und dann haben die Wasserproben aus dem Brunnen, aus dem Leitungswasser genommen und geschaut, was sind da für Organverbindungen, die wir jetzt da nicht drin haben möchte. Und 8 Minuten später das Gleiche nochmal mit unserem Wassermodul. Und innerhalb der kurzen Zeit war ein ganz anderes Ergebnis. Da waren auf einmal viel verträglichere Werte und so weiter. Und das ist klasse. Also wir haben ja nicht die einzigen Produkte, die das können. Es gibt auch andere Produkte auf dem Markt, die auch ähnliche Sachen können, die die Informationsstruktur verändern, dadurch, dass sich Dinge dann auch wirksam im Körper verändern, besser lassen können. Ne? Aber wir sind leider noch echt weit davon entfernt, dass das Ganze, jedenfalls in Deutschland, mainstream-mäßig angenommen wird. Ne? Speziell in Deutschland. In anderen Ländern habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich da erzähle, was ich so mache, dann kommt der, wow, ja, ist ja interessant, ja, kann ich mir gut vorstellen. Deutschland ist teilweise sehr skeptisch, was das betrifft. Das macht es einem nicht unbedingt leichter, auch mit der Sache an die Öffentlichkeit zu gehen. So, ne?
Ja, total. Also genau. Also es braucht einfach die Beweise und die Zertifikate und die Studien in der Regel, ne, um das wirklich offiziell zu machen. Ich hatte jetzt gerade noch mal eine Frage, und zwar du hast ja gesagt, dass man braucht Geräte, um die Felder wirklich zu entdecken und zu definieren, ne? Also weil du ja gesagt hast, du gehst selber aktuell ja nicht mehr in die Haushalte. Also welche Möglichkeiten hat man denn zu Hause? Also außer selber im Raum rumzugehen und vielleicht einen Ort zu finden, an dem man sich wohlfühlt. Aber in der Regel ist ja, also wenn man jetzt ein Schlafproblem hat, dann braucht man es im Grunde genommen, braucht man einen Test oder einen konkreten Test an diesem Punkt, oder?
Danke für die Frage. Spannende Frage, ist ganz wichtig, definitiv. Du kannst hergehen, wie ich es eben gesagt habe, baubiologisch mit einem Resonanztest schauen, genau was da für Störungen sind. Aber wie ich eben auch schon mal kurz gesagt habe, im Grunde ist es eigentlich gar nicht wichtig, was es ist. Weil ich sage mal, wenn ich jetzt jemand bin, dem das eigentlich gar nicht interessiert, ob das jetzt eine Verwerfung, was alles soll, wen interessiert das denn? Sondern es interessiert ja eher, schlafe ich da besser, verliere ich da meine Energie oder habe ich ein Feld, was gesundheitlich gut tut, wo ich nicht krank werde? Und da geht es ja um andere Dinge. Da muss ich ja im Grunde, wenn es nur darum geht, muss ich ja nicht hergehen und muss genau sagen, pass auf, du schläfst genau auf der und der und der Zone. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Das ist auch interessant, um Leute zu überzeugen, die an sowas nicht glauben. Aber ich kann auch einfach hergehen und kann bioenergetisch schauen, was es macht. Und das ist viel, viel, viel einfacher. Und das kann jeder im Grunde, der das einmal lernt, die Technik lernt. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, genau wie Tiere das auch haben, haben wir diesen Sinn alle. Wir haben nicht nur 5 Sinne, sondern wir haben mindestens 6. Wenn du dich in ein Auto setzt, dann geht das, zack, dann sitzt der Schlüssel im Schlüsselloch, auch im Dunkeln. Du musst gar nicht gucken, wo das Schlüsselloch ist. Früher jedenfalls heißt es noch Schlüsselloch. Ne? Oder du denkst an jemanden und dann ruft er an. Ne? Oder du triffst ihn gerade. So, wir sind die ganze Zeit connected. Oder du sitzt im Auto und tippst eine WhatsApp-Nachricht und nachher fragst du, wer ist eigentlich gerade gefahren? Ne? Weil du hast diese, wir interpolieren die ganze Zeit. Unser Bewusstsein ist wie ein Eisberg. Wir kriegen ja nur so ein bisschen bewusst mit, aber alles andere passiert unter der Oberfläche. Und genauso empfinden wir oder können wir diese Felder auch spüren. Und wenn man lernt zu verlernen, sage ich jetzt mal so ein bisschen, dann kann man das sich sehr gut anzeigen lassen. Weil, guck mal, wenn wir jetzt in einem anderen Bewusstsein aufgewachsen wären, ganz von klein an, hey, das ist ganz normal, hier der Tensor ist ein alltägliches Werkzeug und wir können bestimmte Felder testen und messen und so, das ist Teil der Realität, dann ist es für dich normal, hinterfragst du es nicht mehr. Wenn wir aber in dieser Matrix aufgewachsen sind, wo wir halt auch eine Bewusstseinsbeschränkung bekommen haben, eine gewisse Konditionierung, dann ist es oftmals sehr schwierig, da wieder rauszubrechen. Und ich habe immer früher so ein bisschen gescherzelt, je höher der akademische Grad, desto schwieriger ist das, weil man ja gelernt hat, immer wieder nur empirische Studien, das, was nur Materie ist, ist real und so weiter, dann wird es immer schwieriger, da einmal auszubrechen. Und wenn man zum Beispiel anfängt, mit einem Tensor oder mit einem Panel zu arbeiten, so einen Abfragen zu machen, dann hat man oft sofort den Verstand, ja, das bilde ich mir ja nur das ein, das mache ich ja nur selber und so weiter. Wenn man aber hergeht und man nimmt seinen kritischen Verstand mit ins Boot oder bittet ihn quasi um Hilfe, indem man das Ganze nicht in Form von Ja-Nein-Sachen angezeigt bekommt, sondern genauso wie André Bovis es gemacht hat, in Skalenwerten, dann funktioniert das, wenn man das ein bisschen übt. Und so arbeite ich. Ich kann zum Beispiel mit meiner Mappe, ich habe hier so eine Mappe, die ich immer habe, und hier ist ein Tensor drin. Da habe ich meinen Chart und ich kann damit durch den Raum gehen. Dabei interessiert mich gar nicht, was das jetzt für eine Belastung oder für eine Störung ist, sondern ich kann einfach schauen, sind das aufbauende und abbauende Felder. Und ich kann sofort sehen, ob es runtergeht, ob es hochgeht. Und damit kann ich, ohne dass ich mit einem Biosans hergehen muss oder so Gerät, kann ich sofort sehen, ob es gut oder schlecht ist. Wenn ich zum Beispiel eine neue Wohnung suche oder ein neues Haus oder das Bett von meinen Kindern verstellen möchte oder ich bin bei Freunden zu Gast und die sagen, ich schlafe immer schlecht. Da kann ich mal eben durchhuschen und kann sagen, ja, pass auf, hier ist blöd. Da hast du einen Punkt, der zieht 2000 Bovis, der zieht. Und da hast du einen, der baut auf, der hat eine gute magnetische Kraft, schieben wir mal dahin. Und das verändert alles, wirklich. Und das ist klasse. Und ich bin da so oft nachgefragt worden, immer wieder, weil ich auch in vielen meiner Videos das die ganze Zeit ja auch mache, dass ich angefangen habe, da irgendwann mir zu überlegen, wie kann man das Ganze in Kursformat packen. Ich habe das über jetzt Jahre von mir her geschoben und habe jetzt aktuell einen Kurs laufen. Wir haben da wirklich weit über 100 Leute drin. Aber ich kriege wirklich extrem gutes Feedback. Der ist gerade geschlossen. Der ist jetzt, läuft jetzt seit 3 Monaten ungefähr. Und wir haben dann auch Live-Calls und es gibt ganz viel Infomaterial da drin. Wir haben dann, jeder kriegt so eine Mappe und einen Pinsel und so, wo jeder das lernen kann, weil das ist kein Hexenwerk. Wir alle können das. Und in dem Kurs gibt es ganz viele Hintergrundinformationen, überhaupt erstmal, um dein Mindset zu verändern, damit du das auch zulässt. Genau. Also der Kurs startet am 27. Oktober, startet nochmal. Und zwar wird es einen freien Workshop geben, kostenfreien Workshop für 4 Tage, wo jeder sich einfach anmelden kann, kann sich das anschauen. Und wenn er nachher sagt, okay, das ist cool, das kann ich mir vorstellen, dann kann er sagen, okay, ich komme mit dem Kurs. Aber erstmal mache ich einen freien Workshop, wo jeder auch schauen kann, ob es im Grunde das Richtige für ihn ist. Mhm. Das kann ich jedem empfehlen, wirklich, weil dann, das ist ja immer so schön, das ist, als würdest du ein Layer vor deinen Augen wegnehmen, weil du siehst die Welt mit anderen Augen. Du suchst dir andere Arbeitsplätze aus, du suchst dir andere Sitzplätze aus, du suchst dir andere Schlafplätze aus, andere Plätze für deine Kinder. Du verstehst auch immer, warum deine Kinder sich im Bett verdrehen, du verstehst, warum die Bett nässen, du verstehst, warum die nachts schreien, du suchst dir dein Essen anders aus, du merkst auf einmal, dass es einen Unterschied macht, ob man eine reife Mango kauft oder eine nicht reife, weil alles unterschiedliche Werte. Du kannst alles damit bewerten. Du kannst, das ist echt klasse. Und in dem Kurs geht es dann noch weiter. Ich erkläre dann auch, wie man mit Sanjivinis arbeitet, wie man kinesiologisch arbeitet, wie man halt auch mal eben, wenn man unterwegs ist, Testungen machen kann, so also was. Ne? Also das kann ich empfehlen. Mache ich ein bisschen Werbung für gerade.
Der Kurs ist ich habe ja gefragt, genau, es hat mich ja interessiert.
Ja, aber das ist so mein Vermächtnis. Das ist das, wo ich die ganzen Jahre halt mitgearbeitet habe. Ne? Und das ist klasse, das kann jeder lernen. Und wer möchte, kann das auch gerne dann bei uns im Kurs lernen. Ne? Ansonsten, wenn man sagt, das ist mir alles zu viel, möchte ich eigentlich gar nicht haben, dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ein Baubüling kommen zu lassen. Wir haben auch jemanden, den wir empfehlen. Ne? Aktuell Christoph Schmalstieg zum Beispiel im Raum Hannover. Sehr guter Baubiologe, und der arbeitet auch zusätzlich nicht nur mit dem Bioresistenztestsystem, sondern der kennt auch die Zwei-Faktor-Methode-System, mit dem ich arbeite. Bei mir ist wichtig, wenn ich jemanden empfehle, dass er genauso arbeitet, wie ich das gemacht habe. Ne? Dass man einmal wirklich genau schaut, was da ist, dass man aber die ganzen technischen Felder richtig sicher bewerten kann, aber auch die geopathischen Zonen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das oft im Bereich der Baubiologie dann eher sehr viel Fokus gerade auf Baustoffe und technische Felder gelegt wird und sehr wenig auf Geopathie. Und das ist für mich eigentlich ein Punkt, den wollte ich ändern. Bei uns, bei Schwanfrei Wohnen, auch bei Biogeta geht es dann eher darum, dass man wirklich auch die Bioenergetik in Form der Geopathie halt richtig berücksichtigt. Ne? Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Und wenn du sagst, da will ich auch alles gar nicht, dann kann man auch sicher und gut einfach eins der Biogeta-Produkte nehmen. Also zum Beispiel der Home Harmonizer, den steckst du ein. Wir nutzen die 50 Hertz des Hausstromnetzes als Transporter. Das kann man sich vorstellen wie ein Radiosender, der quasi eine bestimmte Information transportiert. Wenn wir zum Beispiel hergehen und schauen zum Beispiel in Deutschland im Raum, was weiß ich, im Kölner Raum, sagen wir mal zum Beispiel, haben wir 1Live. 1Live hat, sagen wir mal, 107 Megahertz. Das ist die Frequenz, wo 1Live läuft. Darauf ist moduliert ein Informationspaket, was wir als Sender hören können. Und wir nutzen die 50 Hertz des Hausstroms als reinen Transporter, weil wir damit in jede Ecke des Hauses kommen. Also wir modulieren unser Ausgleichsinformationsspektrum auf die 50 Hertz raus, verteilen das im ganzen Haus und erzeugen damit ein ausgleichendes Feld im gesamten Haus, ohne direkt auf den Körper einzuwirken. Ganz, ganz wichtig, das ist kein Stress zu verursachen. Und damit gleichen wir zuverlässig geopathische Störzonen messbar aus, sodass im ganzen Haus mit einem Resonanztest keine dieser Zonen mehr zu messen ist und auch bioenergetisch nicht mehr zu testen ist. Und ich habe immer so schön gesagt, auch in meinem Kurs anfangs, das Schöne ist, dass jeder, der diesen Kurs gemacht hat, mir gar nicht mehr glauben muss. Weil er kann einfach eins unserer Produkte einstecken und selber testen, ob er irgendwo noch Belastungen findet. Und das ist klasse, das kann halt dann jeder. Und unsere Produkte schaffen das, das gut auszugleichen. Und den kleinen Biowafer, den du da hast, den kann man auch wirklich ergänzend nutzen, um punktuell ein Feld auszugleichen, wenn man sagt, okay, zum Beispiel, wenn du einen schlechten Platz hast, wo du sitzt, oder auf Seminaren oder in Meetings, wo du schnell deine Kraft verlierst, da ist ja sehr hilfreich. Ich bin ein bisschen dunkel geworden hier, ne? Geht das
ja, noch? Ja, es ist dunkel bei euch geworden.
Ja, ja, aber ich mache mal hier im Hintergrund ein bisschen Licht an.
Okay.
So. Ich hoffe, jetzt ist es besser.
Ja, alles gut.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Ja. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt auch, langsam kommen wir, glaube ich, jetzt auch schon zum Ende des Gesprächs. Ich würde total gerne von dir noch einmal wissen, also die Grundfrage von dem Kongress ist ja, worum geht es für uns auf der Erde wirklich? Und ich würde total gerne einmal wissen, worum geht es denn für dich auf dieser Erde wirklich?
Das ist eine ganz interessante Frage. Dann kann man tief philosophisch werden. Ne?
Ja. Darfst du?
Ja, also ich persönlich glaube, dass wir hier in einer Projektion leben, im Grunde. Wir leben in einem Hologramm, wenn man es so sieht. Wir haben im Grunde eine Erfahrung, die wir hier machen. Und ich glaube, es geht darum, zu reifen, um es mal ganz, ganz einfach, ne? Und zur Liebe zu kommen. Ne? Ich glaube, darum geht es, dass man sanfter wird, ne? Dass man Dinge lernt hinzunehmen, ohne zu reagieren. Aber auf eine, das heißt nicht, dass man alles hinnehmen muss, ne, sondern dass man im Grunde einfach das Loslassen, dieses Nicht-Anhaften verinnerlicht. Ja, also wie gesagt, das ist eine interessante Frage, weil man im Grunde ja, ich sag mal, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man auch hier bestimmte Erfahrungen macht und das Ganze, je älter man auch wird, desto andere Aspekte sieht man ja auch davon, von dem Ganzen. Ne? Und wenn man einfach mal schaut und mal tief in so meditative Zustände geht oder zum Beispiel mal so eine Ayahuasca-Experience macht, also eine Ayahuasca-Zeremonie mitmacht, dann sieht man das nochmal mit ganz anderen Augen. Ne? Irgendwann versteht man zum Beispiel auch unter Umständen, dass im Grunde alles eigentlich zur gleichen Zeit passiert und dass wir im Grunde in so einem virtuellen Erlebnis quasi sind, ne? Wo wir die Möglichkeit haben, bestimmte Themen zu bearbeiten, zu aufzuarbeiten. Und dann muss man einfach schauen, ne? Es gibt so viele verschiedene Ansichtsweisen, ne? Ob man da zum Beispiel dann in die Veden geht oder schaut zum Beispiel das Karma-Prinzip, ob man sich dann mit bestimmten Karma wieder auflädt oder ob man die Möglichkeit hat, sich quasi wie Karma als Währung aufzuladen und dann bewusst hier zu inkarnieren und zu sagen, okay, ich nehme nochmal eine Portion XY-Karma und gehe nochmal runter, suche mir bestimmte Themen aus, suche mir bestimmte Konstellationen aus, um bestimmte Sachen zu integrieren. Ja, und dann wieder eigentlich dann zur Quelle zurückkommt. Also dass man quasi von dem Ort, wo wir eigentlich zu Hause sind, ganz bewusst in die in das Holodeck geht, wie man es wieder rauf schon dabei schon gezeigt hat, um da bestimmte Erfahrungen im Grunde zu machen. Ne? Und dass wir uns dann im Grunde auch verabreden. Freiwilliger, auch unfreiwilligerweise. Und dann muss man auch schauen, ob das jetzt alles so freiwillig ist. Ich glaube, dass es im Grunde darum geht, möglichst wenig Widerstand zu leisten. Ja. Dass man im Grunde immer die Wahl hat, die freie Wahl hat, wie man auf bestimmte Dinge reagiert. Dass man, was für eine Bedeutung man bestimmten Dingen gibt und was für Emotionen dadurch ja auch entstehen. Ne? Und wie man dann damit umgeht. Ja, wie gesagt, da ist, ich glaube, da, also das ist so ein bisschen für mich die philosophische Ansicht, ja, was wir hier machen. Ja. Genau. Und weltlich gesehen, insgesamt hier geht es darum, in die Fülle zu kommen. Ja. Die Fülle ist halt vielseitig, dass man aus diesem Mangel- und Engelbewusstsein rauskommt. Engel ist Angst, ja, dass man in die Liebe kommt, dass man eben auch mit Liebe, dass man Fülle zulässt in allen Bereichen. Das heißt aber auch, dass man sich klar von Dingen abgrenzt oder einfach gar nicht annimmt, ne, die jetzt nicht zu einer Fülle gehören. Ne? Nee. Was oft nicht einfach ist. Es hört sich alles in der Theorie so einfach an, aber es ist, was Heinz Erz hat, wollte ich damals gesagt, ne? Das Leben ist alles der Schwierigste. Herr Karlauer. Ja. Genau. Aber also, genau. Ich glaube, dass wir bewusst hier inkarnieren, dass wir uns bewusst aussuchen, in gewisser Weise. Glaube ich wirklich. Es gibt auch andere Theorien, die sagen, dass wir irgendwann hier einmal inkarniert sind, seitdem nicht mehr zurückkommen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Theorien. Aber ich glaube, dass wir im Grunde uns die Konstellation auch bewusst aussuchen.
Ja, total schön. Ja, ich danke dir wirklich sehr für dieses total informative Gespräch. Also du hast so tiefe Einblicke in diese Thematik gegeben, die wie gesagt, wie ich finde, halt auch einfach gerade noch gar nicht laut und noch gar nicht breit genug ist. Total super. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich die Möglichkeit auch hatte, jetzt auf deiner Plattform da auch das mal auch so frei erzählen zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.